When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. Right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Wir haben die Wochen der Ausschweifung, des Surrealen und des Kitschigen. Und Ausschweifung hatten wir vergangene Woche. Eine Orgie. Wer das nochmal nachhören möchte, kann es nicht zu viel erwarten. Und jetzt, heute geht es um Surreal und Surreal. Und du hast mir ein Bild mitgebracht. Ah, sagen wir gleich was drüber. Ich würde gerne erstmal abgrenzen. Surreal und skurril. Würde ich jetzt fast immer synonym verwenden, was ja wahrscheinlich nicht richtig ist. Surreal heißt eben surreal, also nicht wirklich. Ja. Unwirklich.
Über der Wirklichkeit. Surreal.
Neben der Wirklichkeit, genau. Surreal. Genau.
Skurril kann eine Unterabteilung davon sein. Also das meiste Surreale ist wohl skurril, aber nicht alles Skurrile ist surreal, hätte ich jetzt mal gesagt.
Sehr gut. Und damit sind wir bei diesem Bild. Und es ist ja jetzt schon ein... Ich mag es jetzt schon.
Schön.
Ich mag es jetzt schon. Und ich finde es null surreal. Da geht's schon los. Weil es zeigt mir etwas, was ich schon sehr oft gesehen habe, nämlich eine Art Schlafzimmer. Gern so ein Hotelschlafzimmer.
Ja, so ein bisschen.
Man sieht, ne? Also man sieht, das Bild kann man in zwei Teile teilen. Im oberen Teil ist aber die Wand. Und die Wand ist schön mit so einem, was ist denn das? Ist das eigentlich, ist das so ein leichtes lila, rot, so eine Mischung aus lila und rot, würde ich sagen. Also, nee, fast schon dunkles Rosa. Dunkles Rosa. Ich lege mich auf ein dunkles Rosa fest. Das ist sozusagen, und darunter ist so ein Grün mit so Fehlen, sehe ich da. Also es könnte sowas sein wie so ein imaginierter Hafen. So, und das sieht man so, sieht sehr schön aus. Und dann darunter ist halt einfach ein Bett. Also da kommt Doppelbett. Holz. Das wusste ich, wie heißt das, was dahinter ist?
Bett.
Denkst, also das Bett, der Kopfteil, so heißt es.
Da, wo man dran liegen kann.
Genau, der Kopfteil, und da liegt da zwei Kissen drauf, schön so eingeknickt, mit irgendwie, was ist das, mit so einem...
Es sind zwei Augen.
Zwei Augen drauf.
Wir haben eine mäßig gute Abbildung hiervon. Es sind zwei Augen.
Ja, das ist schick. Zwei Augen und sehr schön mit so einem Knick, wenn man so ein Kissen nimmt und in der Mitte, zack, mit einem Handkantenschlag drauf. Dann ist das ein wunderschön weißes Betttuch und darüber eine dünne weiße Decke, schön zusammengefaltet und hinten ist das Ende. Und das ist also so, wo man sagt, Mensch, das ist so ein schickes Schlafzimmer, da lege ich mich doch hin, da fühle ich mich wohl. Ist eine schöne Atmosphäre, weil es dahinter auch so schön, das ist ja immer diese Frage, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so entscheidend, glaube ich, dass die Wand hinter dem Bett irgendwie immer eine Farbe hat. Die darf nicht weiß sein.
Die darf nicht weiß sein.
Die musst du immer irgendwie anmalen. Wir überlegen jetzt gerade, wie wir sie anmalen, weil wir noch mit dem Bett noch ein bisschen hadern. Okay. Aber das ist, glaube ich, das macht eine Menge aus. Schöne Lichtreflexe rechts und links, so ein bisschen so wie Nachttischlampen.
Genau, das sind so
Leuchten. Und die sind da so auch so, ja. So Leute, und was ist jetzt daran? Also ein schönes Hotelzimmer, ein schönes Schlafzimmer, schön gemalt.
Nix also surreal. Surreal sind die beiden Augen auf den Kissen, denn offensichtlich sind das jetzt nicht draufgemalte Augen, sondern das sind Augen, als hätten diese Kissen Augen.
Nee, das kann auch einfach so ein schickes Logo von so einem Hotel sein. Weißt du, das Hotel
dann hättest du links, sähst du das irgendwie über die Falte hinweg sich entwickelt. Die sind wirklich wie so drauf.
Ja, aber das Hotel könnte auch Your Eyes Only Motel sein.
Ja, okay. Dann aber immerhin gibt's noch die beiden Rosen, die da an der Wand erkennbar sind. Die rechte ist eine sehr langstielige, aber sehr dürre und sehr blattlose. Und die linke, also die sind auch beide so ein bisschen abgehalftete Rosen. Ich helfe dir vielleicht mal mit etwas an einem Aspekt, der wichtig ist bei diesen Bildern. Das Bild stammt von Werner Büttner. Werner Büttner ist ein eminenter Hamburger Maler, weswegen wir ihn jetzt gerade zeigen. Im dritten Stock der Galerie der Gegenwart haben wir ihm eine Retrospektive ausgerichtet. Er hat jahrelang an der HFBK unterrichtet und ist jetzt in den Ruhestand gegangen. Und am Tag seiner Pensionierung hat er wiederum die Ausstellung bei uns aufgemacht. Und wir fanden das ganz schön. So als Symbolik für Künstler hört ja die Arbeit nie auf und in Pension gerät man sowieso nicht. Und Werner Büttner Arbeit ist ein Poet, ein Schriftsteller, ein mit Worten Spieler und halb, also mindestens so wichtig wie das Bild ist der Titel, denn das ist einer, der drückt sich nicht in das ohne Titel Feld hinunter, sondern alle seine Werke haben Titel, teilweise sogar auf das Bild geschrieben. Und dieses Bild heißt Rosenscharmützel.
Ein schöner Titel. Die Rosen, die hätte ich natürlich beschreiben müssen. Die habe ich jetzt. Die Rosen.
Die sind auf unserem.
Und Scharmützel, wenn man natürlich den Titel weiß, dann weiß man auch, woher die rote Farbe kommt. Vielleicht auch.
Ja.
Es hat einen Rosenkrieg gegeben. Und die,
aber kein Krieg, sondern ein Kriegchen.
Ein Scharmützel ist ja nur so ein... Aber trotzdem, es sind etliche Rosen sind dahin gesiegt und diese beiden sind über. Der Sieger, die Siegerrose, ist die Linke, weil die Linke hat noch so ein paar Blätter an ihrem Stiel.
Die ist nicht so
zerzaust. Und die Rechte hat nur noch ihre Blüte. Und die Blätter
sind
weg.
Ich hätte gesagt, es ist gerade so ein bisschen, es ist Waffenstillstand, weil irgendwie ist gerade Kriegspause.
Deshalb natürlich auch grün und dieses, also oben ist sozusagen die Überbleibsel von den Blüten, die gekämpft haben, und unten ist sozusagen das Überbleibsel von den Blättern, von den Stielen. Grün und rot, grün und rosa.
Ja, oder die Wiese auf der, so eine Rose wächst ja nicht auf der Wiese, ja. Oder grün ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, die immer noch aufkeimt. Also, ohne jetzt zu sehr ins Detail meiner Familie zu gehen, aber ich weiß von mindestens einem meiner Vorfahren, dass die zum Ende ihres Lebens, nein zwei, nur noch miteinander gelebt haben. Das war aber irgendwie, weil auseinandergehen keine Option war. Und ich glaube, in der Generation unserer Vorfahren ist das nicht selten gewesen. Und ein bisschen ist das hier so, wie ich das physisch in Erinnerung habe. Die haben Bett geteilt, ansonsten haben sie eigentlich nicht viel Interesse aneinander gehabt.
Jetzt wird es ja immer besser, ja.
Und das Scharmützel fand eigentlich täglich am Frühstückstisch, oder also wenn ich da war, konnte man sozusagen Zeuge werden der täglichen Uneinheitlichkeiten. Das war
deshalb, ganz faszinierend. Deshalb auch dieses Bett, was ja eigentlich ein Doppelbett ist, was aber eine klare Ritze. Eine klare Ritze hat und die beiden. Kennst du das manchmal, wenn man im Bett liegt und ein Kind schläft neben einem im Bett und hat ganz doll Husten oder irgendwie sowas, dann nehme ich mir immer so ein Kissen und baue das so als kleine Mauer zwischen uns auf, falls er irgendwie rumhustet, dass er mich nicht direkt anhustet. Und so ist es hier auch. Die Augen sind ja auf der äußeren Seite der beiden Kissen. Und die Kissen sind ja so ein bisschen noch erhöht, sodass man, die Augen können sich nicht sehen. Verstehst du? Sie haben sich sozusagen so einen eigenen Sichtschutz zu den anderen. Sichtschutz, so wie bei Klassenarbeiten.
Ja, oder noch schlimmer, sie beide fixieren uns, die Betrachter, als wollten sie, dass wir jetzt irgendwie Stellung beziehen.
Das ist ja genial gerade. Das ist ja, und auch diese ganzen Kleinheiten dann mit diesem total spießigen Bettdecken, die zwar hübsch da drapiert sind. Die
glatt und
aber
schön
wo du sind, merkst, aber da bleibt, das ist kein, nee, da bleibt jeder auf seiner Seite. Da tut sich nichts mehr. Was ich meine?
Ja, ja. Am Ende ist sogar diese grüne Fläche, könnte man auch so ein bisschen als ein Schlachtfeld deuten. Dieser Feldaspekt wird ja auch so ein bisschen mit diesen Stöcken da.
Na gut, stell dir vor, jetzt im ersten, also sag mal, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, dieses Bild da oben war einfach nur Rosen, überall Rosen, viele Strauße Rosen und unten war es grün und kräftig. Und das ist jetzt das, was übrig geblieben ist nach 15 Jahren Ehe.
Also sehr, sehr, sehr schön,
oder? Bild.
Ja, fantastisch.
Guck mal, das ist ja wirklich toll. Das ist übrig, was. Und da ist nicht mehr. Und das ist auch so lustig. Bei dem einen ist noch ein bisschen mehr übrig. Da ist ja die Frage, ist das der Stärkere oder liebt der vielleicht noch?
Liebt der noch ein bisschen
noch ein
mehr?
Bisschen das was? Und der andere ist eigentlich die. Oh, das ist doch so ein Bild. Das müsste doch quasi jeder Familienanwalt in seinem wirklich.
Ja, also es ist ein entsprechendes Bild und tatsächlich ein Plädoyer für schöne Titel. Wie gesagt, also auf das Rosenscharmützel musst du halt auch erstmal kommen.
Von Rosenkrieg, das ist sozusagen Synonym für große Ehestreitereien.
Ja, aber du musst an diesem Titel genauso viel arbeiten, gedanklich, stimmt, wie an dem Bild gearbeitet wurde. Und also ich finde, also die Qualität haben alle seine Bilder. Ich glaube, es gibt wirklich, der hat nie in seinem Leben einen ohne Titel gemalt. Das wär ihm viel zu einfach. Was tatsächlich dieses Bild wieder zum Surrealen macht, ist natürlich, die Surrealisten liebten das Spiel mit dem Psychologischen. Und wenn du jetzt anfängst, drüber nachzudenken, wie so eine aufgelaufene Ehe am Ende ausschaut, in dieser Sprachlosigkeit, die diese beiden Bettdecken da hier symbolisieren und die vollkommene Kommunikationsunfähigkeit, die dann in so einer dürren Rose da oben noch letzte Reste an Erinnerungen.
Man ist so froh, dass es einem selber noch nicht so geht. Also, dass man denkt so, da ist...
Jetzt verrät's nicht, ne?
Ja, aber das ist ja so, also das ist ja schon so, ich finde, das ist ja für mich, also auch, ich weiß nicht, wie weit das in der Kunst viel thematisiert wird, dieses Absurde eigentlich, dass Menschen sich so sehr lieben, dass sie sich versprechen, für immer zusammen zu bleiben, um sich dann 5 Jahre später zu trennen. Ja, also ich meine, das ist ja schon irgendwie so psychologisch hochinteressant, was dann passiert und dass dann eben tatsächlich die gleichen, die eben noch nebeneinander standen und Kinder gekriegt haben und das größte Moment erlebt haben, sich dann plötzlich bis aufs Blut bekämpfen, weißt ja. du? Obwohl dann wirklich Krieg ist, also Scharmützel ist ja dann noch, es ist dann ja wirklich teilweise Krieg und da passiert dann ja, hier sieht es ja also auch aus, als ob das auch schon entschieden wäre, die Schlacht, oder? Da kommt vielleicht auch keiner zurück. Die ja, Betten sind gemacht, fertig.
Feld ist schon verlassen. Naja, ich finde das ganz interessant. Ich bin auch Scheidungskind, wobei meine Eltern sich erst sehr spät getrennt haben. Da war ich schon Teenager und das war alles nicht mehr so schrecklich. Und das Ganze ging irgendwie in relativ zivilisierter Form von sich. Aber es gibt natürlich tatsächlich diese heiß beginnenden Ehen, die dann in einen heißen Krieg einmünden. Und dann denke ich mir, dann freue ich mich zumindest an dieser Generation, so meine Eltern, auch die Eltern meiner Frau, die sich sehr zivilisiert getrennt haben und auch geschaut haben, dass die Kinder irgendwie mit beiden klarkommen. Das ist ja alles nicht ausgemacht. Und nee, sobald das Gefühl im Spiel ist, ist es eigentlich unwägbar.
Und das sozusagen, das trifft es, dieses Bild trifft es so auf den Punkt. Also was es an Gefühlen transportiert. Das ist ja alles, das ist ja, gut, man muss einmal kurz, und da ist wichtig, in dem Moment, wo du Rosenscharmützel hörst, da geht bei dir die Assoziationskette los, ne? Also, genau. Bei mir hätte es sein können, ich gehe vorbei und sehe diese Rosen gar nicht, weil ich das Bild auch so, das ist ja auch so, weil es ist ein schönes Bild. Ich würde mir dieses Bild sofort zu Hause hinhängen, sofort.
Ich glaube, die Großartigkeit an der Kunst von Werner Büttner ist die, auf den ersten Blick ist es witzig.
Genau.
Auf den zweiten Blick
auch schön, also nicht nur witzig, also
das
schön,
auch, genau. Dann ist es schon, auf den dritten Blick stellst du plötzlich fest, du kannst noch viel mehr Ebenen aufmachen. Eins meiner Lieblingsbilder von ihm heißt die Avantgarde von hinten. Du siehst so eine schemenhafte Reitermenge gemütlich vor dir hertraben und das ist natürlich sehr schön. Die Avantgarde, das war die Reiter, die ganz vorne waren. Das war die Speerspitze. Allein erstmal dieser Gedankengang, die Avantgarde gibt's auch von hinten. Und dann ist sie nicht mehr schneidig, dann siehst du auch Pferdeersche.
Hast du Ersche gesagt eben?
Ich wurde neulich schon sehr gerügt, dass ich immer wieder mich sprachlich verirre. Ich muss das vielleicht wieder versuchen einzufangen. Aber der Süddeutsche, finde ich, der darf zwischendurch mal auch sowas sagen. Na, jedenfalls, du blickst auf die Hinterteile der Pferde und dann ist es nicht mehr heroisch. Dann ist die Avantgarde eben Tagesgeschäft sozusagen. Und dieses Bild ist auch vollkommen unheroisch und auf so eine ganz freundliche Art und Weise wird Heroismus bloßgestellt, was vielleicht heutzutage auf der ersten gar keine große Leistung ist. Heute ist ja fast schon wieder eine Leistung, heroisch zu sein. Auf der anderen Seite erinnert es eben daran, dass mit der Aufforderung, heroisch zu sein, 2 Weltkriege abgerissen
das
wurden.
Aber heißt es jetzt, man soll kämpfen um seine Ehe bis zur letzten Rose, bis zum letzten Rosenblatt?
Das Bild bezieht da gar keine Stellung dazu. Das Bild, das ist sozusagen ausgelaufen.
Das Ehepaar hat ja schon viel erlebt, hat sich schon viele Scharmützel geliefert. Ja. Das ist ja nicht nur eins. Und ich frage mich jetzt so, war es das jetzt? Bleibt das Bett jetzt leer, weil sie das Haus verkauft haben, weil sie dann nie wieder zurückkommen? Oder kommen sie heute Abend nochmal wieder, legen sich ins Bett, weil ja noch zwei Rosen sind? Ja, also das ist auch so witzig mit den Rosen. Da muss man in diesen, wer ist dieses Bachelor? Ich habe eine Rose für dich. Kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Da guckt der Direktor so, was erzählt der Bachelor wird? Aber das ist ja so, also ein bisschen ist noch, es ist noch was übrig, ne? Das ist ja auch so schön, dass man immer, das erlebt man ja oft bei Menschen, die sich trennen, dass man denkt, ja, aber eigentlich vielleicht diese letzte Hoffnung.
Übrigens, weil wir das nächste Mal über Kitsch reden, die Rose ist für mich ja ein derartig, ich sage jetzt nicht kitschiges Symbol. Ich habe meiner Frau noch, glaube ich, nie, und ich kaufe öfter Blumengebinde, die ich selber zusammenstelle, und eine Rose hat noch nie Platz drin gefunden.
Aber ist es nicht trotzdem so, dass die Rose so der Inbegriff, die rote Rose, dann weiß ja, jeder,
der Begriff der Liebe. Ja. Also am Strandweg in Blankenese gibt es regelmäßig große zeremonielle Liebeserklärungen, wo große Rosensträuße eine Rolle spielen und viel buntes Konfetti. Und jetzt muss ich mal, abgehalftert, wie ich bin, sagen, diesen Ehen traue ich auch zu, dass sie in 5 Jahren zu denen gehören, ja, wo der Rosenkrieg stattfindet.
Das ist vielleicht bei vielen, gerade bei Ehen, die, wo du denkst, boah, was für eine Party, was für ein Fest, was für ein Aufwand. Wenn ich jetzt mal kurz überlege, also auf jeden Fall es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Art des Festes, also anders noch, gibt es den Zusammenhang zwischen der Art des Festes und der Dauer. Also, und da ist aber eher so, je bescheidener, normaler das Fest, desto länger hat die Ehe gehalten oder hält sie noch. Und bei den Großen, wenn ich mich an die großen Feste erinnere, da fallen mir jetzt schon 2, 3 ein, die schon das nächste Fest gefeiert haben.
Ja, also zumindest kann ich sagen, ich war schon auf dritten Hochzeiten, die gefeiert wurden, als wären es die ersten, und das fand ich immer sehr lustig.
Du warst schon auf, also das heißt, jemand zum dritten Mal?
Ja, das passieren. War jetzt nicht unmittelbar Freundeskreis, und ich war da eingeladen, wie auch immer. Also, und das finde ich ganz nett, weil man denkt, das sind doch dann unheilbare Idealisten, ja, oder Optimisten, die denken, komm, beim dritten Mal hauen wir es richtig rein. Es wird auch doof, wenn du bei der dritten Hochzeit sagst, hey, nee, ich mach die Sparflanne, weil das will
Gerhard
ich gar Schröder
nicht. Gerhard Schröder ist 5-mal verheiratet gewesen, ich weiß es gar nicht, aber auch oft.
Wir wissen bloß nicht, wie die vierte Hochzeit so abgelaufen ist. Also insofern, und tatsächlich habe ich auch immer das Gefühl, das ist fast schon ein bisschen Aberglaube, wenn du zu sehr auf der Hochzeit auf die Dings haust, dann könnte es auch schlechtes Omen sein, wobei ich sagen muss, also ich habe meine Hochzeit sehr genossen. Meine Frau und ich haben das, muss man sagen, schon üppig auf einer Wiese bei Oldenburg
gefeiert. Ja, aber die Wiese bei Oldenburg ist was anderes als großes Aididai und irgendwie alle im
Ja gut, das hängt von den finanziellen Möglichkeiten ab.
Was ich übrigens auch interessant finde, hatten wir schon mal, wie oft hatten wir eigentlich so zeitgenössische Kunst? Also 2007 ist da gar nicht so lange her und der Künstler lebt noch und kommt aus Hamburg.
Ja, ich habe am Anfang sehr viel Gegenwart eingestreut und wollte jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückkehren. Also entgegen deiner Annahme, dass wir nicht mehr Erstrangiges zu bieten haben, kann ich dir sagen, wir können noch 2 Jahre mit Erstrangigen zubringen. Und zwischendurch wollte ich halt eben auch.
Und der Werner Büttner, der ist jetzt sozusagen im Ruhestand und der malt dann noch. Und wie läuft das dann? Dann kommt er an und sagt, Herr, klar, ich habe da noch was Neues, jetzt Rosenscharmützel Teil 2. Wollen Sie das kaufen?
Wir haben noch nicht über Akquisitionen gesprochen, wobei vielleicht, wenn dieser Podcast läuft, werden wir vielleicht schon gesprochen haben. Aber prinzipiell ist es so, ich bin interessiert daran, auch den Blick auf die Hamburger Kunstgeschichte zu werfen. Und da war Werner Büttner ein ganz offensichtlicher Mensch, den man fragen sollte, ob er nicht eine Ausstellung bei uns machen wird. Und die Art und Weise, wie ich Ausstellungen mache, ist, dass ich eigentlich dem Künstler oder der Künstlerin freie Bahn einräume. Ich habe gesagt, ich mache den dritten Stock leer. Und bitte hängen Sie, mittlerweile hänge du, wie du willst. Und ich begleite das, wo ich als Kunsthistoriker gebraucht werde, stehe ich da. Aber ansonsten ist Auswahl der Werke und Einrichtung bei jemandem wie Werner Büttner sehr sinnvoll, weil das ist wirklich wie so ein Buch in 7 Kapiteln, diese Ausstellung. Es sind auch 7 Kapitel, zu denen er die Überschriften hergestellt hat. Also es ist wirklich wie eine Autobiografie, diese Ausstellung. Eine ganz faszinierende Ausstellung.
Und ist er dann ein reiner Surrealist? Also ist alles von ihm, hat sozusagen diese Ebene über der Wirklichkeit?
Nein, vielleicht das hätten wir am Anfang noch sagen sollen. Der Surrealismus ist in der Kunstgeschichte eine ganz klar historisch eingebundene Sache. Die beginnt 1919 im frühesten, wobei 1919 ist eigentlich erst der Beginn des literarischen Surrealismus in Paris und ist dann durch die 20er und 30er Jahre. Er feiert so seinen Höhepunkt 34, 38 und dann in den 40ern veräppt er schon. Da gibt es nur noch Leute wie Salvador Dali, die noch weitermachen. Aber eigentlich ist der Surrealismus mit den 40er Jahren beendet. Böse Zungen sagen, solange André Breton, der Gott oder Papst des Surrealismus lebte, gab es einen Surrealismus, aber eigentlich die hohe Zeit hatte er in der Zeit, in der die ganzen Faschismen, Kommunismen, Terrorismen, also in dem diese großen Glaubensblöcke aufeinander krachten und der Surrealismus, der predigte das andere, den Aufbruch, den Geistigen, das Automatische, die Kinder und ähnliche Dinge, also Leute, die nicht lange nachdenken und dann zu komischen Ergebnissen
kommen. Das heißt, man kann kein Surrealist mehr sein heutzutage, man kann nur surreal malen.
Ich würde nicht sagen, dass Werner Büttner sich als Surrealisten begreifen würde und seine Bilder sind auch nicht, das ist, ich dachte so ein bisschen, als ich die Augen sah, das könnte so von Magritte gemalt sein, wobei der vielleicht gar keine Augen gemalt hat. Er meinte, das sind eigentlich mehr so ägyptische Augen, aber eben diese, das ist schon sehr Magritte-haft, dass ein Kissen ein Auge bekommt und das, dieses Zusammenbringen von nicht zusammenbringbarem, das ist absoluter Surrealismus, das Gegenüberstellung, das Manifest nahm, glaube ich, ein Poem, das hieß irgendwie schön wie die zufällige Begegnung eines, ich weiß nicht, was es war, auf einem Seziertisch.
Damn, ich müsste das jetzt Witzige wissen. Ist aber, wir könnten ja den Werner Büttner zum Beispiel mal hier einladen, wir könnten mal zu dritt. Und dann nochmal über das Rosenscharmütz. Ich bin jetzt schon Werner Büttner-Fan.
Der könnte sehr eloquent darüber sprechen. Der ist ein wirklich.
Ich finde, wenn der sowas dann hört, sagt er, oh, was reden die da von Quatsch?
Dann sind wir drei Männer. Da hätte ich dann aber räumen Werner Büttner gern meinen Platz ein.
Ja, ich meine, grundsätzlich, mag man das, wenn man als Künstler hört, was andere über seine Bilder sagen?
Das muss man hinnehmen. Damit muss Werner Büttner leben.
Ich feiere das ja ab. Ich meine, ich finde das Bild ja großartig. Du wusstest ja nicht.
Ja, nein, also ich glaube, das ist aber auch part of the deal. Als Künstler hast du, oder Künstlerin, hast du das Bild, wenn du es beendet hast und es aus deinem Atelier gibt, hast du auch die Herrschaft darüber abgegeben, denn das Publikum übernimmt das.
Dann gehört
das
es dem Publikum?
Dann gehört es dem Publikum. Und es sind ja auch nicht die Künstler, die entscheiden, ob ein Bild weltberühmt wird, sondern das Publikum. Sonst wäre ja nach Aussage der Künstler jedes Ding, was er macht, weltberühmt.
Ist das Bild, ist das hier weltberühmt, das Bild?
Es ist vielleicht auf dem Weg zur Weltberühmtheit. Ich bemühe mich sehr darum, dieses Bild weltberühmt zu machen. Ich finde, es könnte weltberühmt sein.
Es ist doch auch so ein Bild, wo du sagst, wenn du da eine Ausstellung machst und dann auf dem Katalog drauf. Das ist so ein Bild, das zieht dich, also wie wir jetzt sagen würden, wir Journalisten, das zieht dich rein.
Also wir haben es schon auf den Titel unserer Werbung und der Einladung und der Marketinginstrumente getan. Da der Katalog gerade noch im Werden ist, weiß ich nicht, was der Katalog-Cover wird. Der hat einige so sehr ikonische Bilder gemacht. Aber ich würde sagen, das ist eins der Bilder, da sollte ich vielleicht mal jetzt noch schnell, bevor der Podcast rauskommt, Werner Büttner fragen, ob wir das erwerben dürfen.
Aber das gehört euch gar nicht. Ist es nur bei euch?
Nein, die Bilder sind alle geliehen erst einmal. Die Hamburger Kunsthalle hat frühzeitig Werner Büttner gekauft, hat, glaube ich, auch mal was geschenkt bekommen. Also wir haben zwei Bilder von ihm, haben wir schon. Die sind aber aus den 80er Jahren und natürlich würde ich mich bemühen, auch gegenwärtige Bilder zu erwerben. In Hamburg sucht man dann eine Helferin, die einen unterstützt beim Ankauf und dann
darfst du jetzt nicht sagen, musst du durch den Preis. So toll finde ich es gar nicht. Also kann er froh sein, wenn er einen findet, der das so wie Koalitionsverhandlungen, ja.
Also die haben schon ihre Preise, weil sie schon ihre Käufer haben. Insofern liegt da eine Messlatte, über die werde ich schon mal drüber springen müssen. Jetzt muss man dazu sagen, unabhängig davon, Museen dürfen damit rechnen, dass Künstler ihnen auch sehr entgegenkommen. Immerhin setzen wir auch einiges an unseren Fähigkeiten, Kenntnissen und auch Geld ein, um eine Ausstellung zu machen.
Kriegt ihr bessere Preise als Privatleute?
Das erwarte ich und das kriegen wir auch. Das ist aber auch vernünftig. Das sagen sogar Galerien.
Bist du ein guter Verhandler?
Bin ich ein guter Verhandler? Jein, weil ich sehe mich natürlich auch als Anwalt von Künstlern und Künstlerinnen und dann ist das den besten Preis rausschinden, zum Beispiel bei jungen Künstlern, ist ja eine echte Sauerei. Also sagen wir so, mit Gerhard Richter muss man, glaube ich, jetzt einfach nicht mehr verhandeln, denn den interessiert Geld nicht mehr. Da geht es eher so ein bisschen, wie muss man das sehen?
Und dann ist es einfacher, Sie haben doch so viel, sagt der Motto, Sie haben doch schon so viel. Da habe ich auch schon Gehaltsverhandlungen erlebt, Mensch, Sie haben doch so gut verdient, dass...
Wollen Sie noch mehr?
Quatsch. Und denkst du doch...
Es ist immer individuell. Also ich versuche immer offen zu reden. Es ist auch ein bisschen komisch. Man ist ja auch, man hat gemeinschaftlich eine Ausstellung gemacht und man kennt sich dann ganz gut. Und wie will man dann über Geld reden? Ich mache das einfach immer so, dass ich sage, also bei jungen Künstlern versuche ich nichts rauszuschinden, weil erstens ist es dann auch nicht so schlimm teuer. Und man unterstützt auch so ein bisschen. Jetzt während Corona war das ganz klar. Viele Gelder, die wir akquiriert waren, waren auch Geld, ihr unterstützt doch Künstler. Und ich so, ja, und wir kaufen auch einiges an. Werner Büttner ist jetzt schon ein fertig reüssierter Künstler von einem gewissen Standing. Da geht es eher so ein bisschen, der kann auch nicht dauernd Sachen verschenken, sonst würden irgendwie alle Museen bei ihm Schlange stehen. Es muss schon einen guten Grund geben, aber ich denke, so eine Ausstellung ist immer ein guter Grund, um miteinander zu reden. Kann natürlich sein, dass dieses Bild schon längst optioniert ist und ein Sammler steht Schlange. Also jeder Kunstkauf ist eine individuelle Geschichte.
Aber du musst dann irgendwann, sagst du dann so, und jetzt hier, ich gebe dir dafür 5.000 Euro.
Also ich kenne meistens den Markt und den Marktwert und den Preis. Dann argumentiere ich so ein bisschen erstmal mit mir selber und überlege, also was ist eine faire Geschichte. Und ich glaube, bis jetzt hat sich noch nie jemand von uns übervorteilt gefühlt. Und wir haben trotzdem auch teilweise recht teure Kunst erworben von lebenden Künstlern. In der Regel auch mit deren Galeristen. Also ich bin auch nicht jemand, der irgendwie versucht, in das Atelier zu sneaken und am Galeristen vorbei was. Denn auch Galeristen haben eine Daseinsberechtigung.
Der Galerist kriegt dann so eine Art, was weiß ich, 10% vom Verkaufspreis oder 30?
30 glaube ich, wow. Es kann auch noch höher gehen. Genau, aber in der Regel sind Galeristen Leute, die Künstler entwickeln, helfen, Werbung machen. Wenn wir eine Ausstellung mit jungen Künstlern machen, kann ich darauf vertrauen, dass deren Galerien ordentlichen Budenzauber machen an Werbung für unsere Ausstellung.
Sehr gut. Nächste, also wir haben jetzt, ich muss immer Orgie sagen.
Das war jetzt surreal in unserer Folge.
Was war das erste nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Das dritte war Kitsch.
Aber was war das erste nochmal?
Das erste war...
Begehren.
Aufruhr und orgiastisch. Nein, was hat man gesagt?
Wir wissen schon gar nicht mehr. Mit A, es war mit A. Ein
wildes, wüstes Bild.
Wieso wissen wir nicht mehr, was... Also, das war vor einer Woche, da war es wüst und wild und...
Ausschweifend war es. Ausschweifend. Wir haben die Ausschweifung der Zivilisation
hinter uns gebracht. Und ich muss sagen, mir gefällt das Surreale besser als das Ausschweifende aktuell.
Du magst einfach Gegenwartskunst mehr als alte Kunst? Nein, das stimmt auch nicht. Du hast schon ein paar alte Sachen sehr gut gefunden.
Aber dieses Bild von Werner Büttner finde ich...
Dir war das ausschweifende Bild zu ausschweifen und weil du so ein protestantischer Norddeutscher bist, kannst du nur verbissen vor so Farborgien stehen.
Und ich befürchte jetzt beim Kitsch, also nächste Woche ist Kitsch, da befürchte ich das Schlimmste. Ich befürchte wirklich das Schlimmste. Ich befürchte wirklich, dass
das
furchtbar kurze Folge wird. Furchtbar. Ja,
also, auch mal ganz schön. Wir wollen ja auch klären, erstens, ob das Kitsch ist, denn jetzt, ich wage mich mal raus, die Kunsthalle hat natürlich keine kitschigen Bilder. Aber ich habe eins ausgesucht, womit man zumindest mal über den Begriff Kitsch nachdenken
kann.
Nächste
Woche an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.